Mein erstes Auto war ein Opel Kadett. Ein C-Kadett. Deiner auch? C-Kadett. B-Kadett. Oh, noch älter, ja. Meiner war Baujahr 76. Und der war damals schon 16 Jahre alt. Und der war grasgrün, den gab es in drei Farben, glaube ich. Blau, grün, Sahara-beige und rot, vielleicht sogar vier, ja, irgendwie so. Meiner war grasgrün, das war hip damals. Und er war richtig cool, weil er hatte nur zwei Türen. Nicht wie die ganzen Familienautos mit vier Türen, zwei Türen. Und war richtig klasse, es hat mir viel bedeutet, also schon da ein Auto zu haben und mobil zu sein und viel machen zu können. Was sehr praktisch war, ist, dass ich noch zu Hause gewohnt habe. Und mein Vater sich immer um das Auto gekümmert hat. Er hat immer reingeguckt, ja, und immer den Motor, die Haube aufgemacht. Das Tolle war, zu diesem Zeitpunkt, da waren die Motoren noch so, dass sie in der Mitte passten und links und rechts ungefähr genauso viel Luft war. Also es war ein kleiner Motor, 54 PS. Man konnte von allen Seiten rangucken an den Motor, ohne viel wegbauen zu müssen. Und er hat den Ölwechsel gemacht und das Kühlwasser gemessen und ab und zu mal ist er unter das Auto gekrochen, hat geguckt, ob noch alles dran ist. Und das war sehr praktisch. Später dann, als wir in Berlin lebten, also hab ich kein Auto gehabt. Als wir dann unser erstes Kind bekamen, war das gefühlte Bedürfnis nach einem Auto doch etwas größer, um mobil zu bleiben. Und dann habe ich einen Opel Astra gekauft, ein Kombi, ja. Konnte mal schön den Kinderwagen hinten reinschmeißen und alles reinpacken, was ging. Und war auch ganz toll, das Auto zu haben. Das Problem war, mein Papa war nicht mehr da. Und ich wusste, dass ich ab und zu mal reingucken muss. Und als er dann irgendwann mal nicht mehr fuhr oder irgendwie komische Geräusche machte, waren wir gerade in Bayern unterwegs. Ich bin dann zu einer Tankstelle an der Autobahn gefahren. Ich weiß noch, wie ich dann jemanden dort an der Tankstelle fragte, der zufällig auch Automechaniker war, als er die Motorhaube aufmachte und mir ein paar Fragen gestellt hat, sagte er dann so, sag mal, hast du überhaupt schon mal Nike geschaukt in der Auto oder was? Für alle Berliner, hast du schon mal in dein Auto hineingesehen oder wie? Ja, völlig empört, dass ich irgendwie das nicht gecheckt habe hier alles, also auf was man alles achten sollte bei so einem Auto. Ich habe das Auto nicht gewartet, ich habe nicht darauf geachtet. Und als dann der TÜV näher kam, beschlich mich dieses Gefühl, dass es ein guter Zeitpunkt sein könnte, das Auto zu verkaufen. Was ich dann auch noch geschafft habe zu einem einigermaßen vernünftigen Preis. Später, als wir dann unser zweites Kind hatten, sind wir umgestiegen auf einen Ford Mondeo Kombi. Da konnte man nämlich auch zwei Kinderwagen hinten reinschmeißen, wenn nötig. Schönes, großes Schiff. Aber dieses Muster, mich nicht richtig zu kümmern um das Auto, konnte ich auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht ablegen. Und so kam es, wie es kommen musste. Das Auto wurde älter. Wir haben es damals für 2.800 Euro von einem älteren Herrn gekauft. So richtig traumhaft. Alles in Ordnung. Immer gewartet, immer gepflegt, bis ich kam. Und ich habe immer mal hier und da reingeguckt, aber ein Freund von mir, der Mechaniker ist, der sagte schon, Mensch, du, die Achsmanschetten, das wird der TÜV nicht mehr durchgehen lassen hier und das Lenkrad hat ganz schön viel Spiel, da müsstest du mal gucken, also was hier so los ist und so weiter. Und ich habe mir immer vorgenommen, das auch mal zu machen, aber war nicht so konsequent damit, das dann auch zu tun. Und der TÜV kam näher. Und ich wusste, jetzt wird es dann langsam schwierig, das wird teuer. Kennt ihr das, wenn ihr zur Werkstatt fahrt und ihr sagt, okay, alles okay mit dem Auto und dann sagt der Mechaniker, das wird teuer. Und du weißt schon, okay, das war's. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ob ich gebetet habe dafür oder nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich dafür gebetet habe, aber etwas Wunderbares ist passiert. Ich parkte das Auto am Mariendorfer Damm. Viele von euch wissen, wo wir damals gewohnt haben, auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf der Busspur. Wir kommen gleich noch zur Predigt, keine Sorge. Ich parkte das auf der gegenüberliegenden Seite auf der Busspur, die normalerweise nicht beparkt werden darf, außer am Wochenende. Aber normalerweise stehen da gar keine Autos, weil in der Mitte ganz viel Platz ist für Autos zum Parken auf der Straße dort. Ich habe mein Auto, warum auch immer, geleitet durch den Geist Gottes, dorthin geparkt, gegenüber von der Kirche. Und an jenem Sonntagmorgen musste die Frau des Pastors schnell zu einem Termin und fuhr in der sicheren Erwartung, dass auf der Busspur niemals ein Auto steht, rückwärts aus der Einfahrt, in Eile, mit Schwung raus und traf das Auto genau auf Höhe des Vorderrades. Einmal mit Schwung, es hat Rums gemacht, der Kotflügel war im Eimer, der Stoßfänger war kaputt, das Rad stand so leicht geneigt da. Und der Gutachter sagte, das wäre teuer. Aber das Gute war, die Versicherung hat es gezahlt und ich habe mehr für das Auto am Ende bekommen, als wofür ich es gekauft hatte. Nichtsdestotrotz, es ist gut, sein Auto zu warten und in Ordnung zu halten und nicht nur darauf zu hoffen, dass irgendwann etwas Wunderbares passiert, was dein Problem ist. Nun, man kriegt immer genau das, wofür man bezahlt hat. Ihr habt heute nichts bezahlt beim Eintritt in des Gottesdienstes, darum die Überleitung zur Predigt. Der Titel der Predigt ist Geistliche Wartungsarbeiten. Ja, was will uns dieser Schwätzer sagen? Und wie Marc schon vorher sagte, ich habe heute 9 Punkte und ich kann beliebig viele davon ausführen, die anderen könnt ihr euch selber stellen, weil es sind 9 Fragen, die alle aus Prediger Kapitel 7 kommen. Ihr könnt dort den aufschlagen, Prediger Kapitel 7. Das sind von Salomo 9 diagnostische Fragen, von denen wir vielleicht eine angucken oder 2. Und die anderen könnt ihr euch selbst stellen. Und es ist gut, so wie es im Psalm 139 heißt, dass wir öfter beten, dass wir Gott bitten, sagen, Gott, erforsche mich, erkenne, wie ich es meine, zeig mir, wo ich stehe, ich will es wirklich wissen, zeig mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin und leite mich auf ewigen Wege. Weil auch im geistlichen Wandel ist es so, dass selten dieses einschneidende Ereignis da ist, was plötzlich dich geistlich in Schwierigkeiten bringt, sondern es gibt bestimmte Bereiche, die so nach und nach sich abnutzen, die so nach und nach so schlechter werden. Du merkst schon manchmal, da sollte ich mal drauf achten, hier klappert es ein bisschen, hier schleift irgendwas. Aber der Punkt, wo du dann drauf reagierst und mal was veränderst, ergibt sich selten von ganz alleine. Es sei denn, du entscheidest dich bewusst, ab und zu mal geistlich dich zu prüfen. Und ich lese im Moment durch Kohelet, heißt es auch, das liegt daran, und Luther hat es mit Prediger übersetzt. Das hebräische Wort hier bedeutet entweder Sammler oder Versammler. Das heißt, entweder derjenige, der die Gemeinde versammelt, hat dieses Buch geschrieben, oder jemand, der Weisheiten gesammelt hat. Luther nennt es Prediger. Aber es ist eine Sammlung von geistlichen Wahrheiten, die Salomo über viele Jahre erlebt hat. Nach viel Hoch und Runter hat er versucht, eine Zusammenfassung seiner Erkenntnisse zu schreiben, die wir hier finden. Und ich lese das im Moment, indem ich immer einen Abschnitt lese und dann versuche, mir eine Frage zu formulieren aus dieser Erkenntnis, die Salomo hier hatte, und mich zu prüfen. Und in Vers 15 heißt es zum Beispiel, während meines vergänglichen Lebens, sagt Salomo, voll vergeblicher Mühe habe ich Folgendes beobachtet. Es gibt Menschen, die nach Gottes Geboten leben und trotzdem elend umkommen. Aber andere, die Unrecht tun und sich um Gott nicht kümmern, genießen ihr Leben bis ins hohe Alter. Die Frage, die ich mir gestellt habe, in welchen Bereichen meines Lebens glaube ich noch an Karma? Was ist Karma? Karma ist so ein Prinzip aus fernöstlichen Religionen, dass wenn du etwas Gutes hier auf der Erde tust, dann wird dir das wieder begegnen. Das heißt, du tust gute Dinge, dann wird dein Leben auch besser und dir werden gute Dinge wieder begegnen in diesem oder in deren Glauben auch im nächsten Leben. Und wenn du schlechte Dinge tust, dann begegnen dir auch mehr und mehr schlechte Dinge. Und natürlich gibt es gewisse Zusammenhänge, dass wenn du dir jeden Tag nicht die Zähne putzt, dann fallen sie irgendwann aus. Aber die Frage ist, glaube ich wirklich daran, dass ich das Gute, was ich im Moment in meinem Leben habe, aufgrund der Dinge, guten Dinge, die ich früher getan habe, bekommen habe? Glaube ich daran? Oder wenn schlechte Dinge in deinem Leben passieren, glaubst du, dass die Dinge dir passieren, weil du früher schlechte Dinge gemacht hast? Was ist deine Überzeugung darüber? Wie sehr glaubst du an Karma? Weil Salomo sagt, pass mal auf, was ich gesehen habe. Ich habe so viele Leute gesehen, die so viele gute Dinge getan haben und am Ende elend gestorben sind. Und dann habe ich so viele Menschen gesehen, die wirklich nur Mist gemacht haben und denen ist immer Gutes passiert. Und das Problem dabei ist, ich glaube, mir sind viele gute Dinge in meinem Leben passiert. Ich habe letztens erzählt, unser ganzer Bibelkreis lebt den deutschen Traum, Auto, Haus, Hund, Kinder, alles dabei. Nicht in der Reihenfolge, aber hey. Glaube ich, dass ich das verdient habe? Glaube ich, dass ich das bekommen habe, weil ich so ein toller Mensch war? Das würde mich hochmütig machen. Ich muss mich prüfen. Ich muss mich prüfen. Erforsche mein Herz. Zeig mir, wie ich es meine. Weil Gnade heißt, dass wir etwas bekommen haben, was wir nicht verdient haben. Und das sind nicht die materiellen Dinge. Und umgekehrt auch nicht die Krankheiten, sondern das ist einzig und allein, was wir heute im Abend mal gehört haben, die Vergebung der Sünden. Dass Jesus uns vergibt, das ist die Gnade, die wir bekommen haben. Das ist das Geschenk, was wir bekommen haben. Für alles andere gibt es keine Garantie. Und auch nicht unbedingt ein Wirkzusammenhang. Und viele Dinge, die so oft als schlecht gesehen werden im weltlichen Sinn, wie Krankheiten, führen bei vielen Menschen zu sehr guten Dingen. Nämlich, dass sie zu Gott zurückfinden oder dass ihre Beziehung zu Gott tiefer wird. Erste Frage, wie sehr glaube ich an Karma? Zweite Frage, Vers 16. Hier ist auch was Tolles, wenn du das liest. Also Salomo stößt immer wieder die Gedanken an. Deshalb ist mein Rat, übertreibe es nicht mit der Rechtschaffenheit und bemühe dich nicht zu sehr um Wissen. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Das ist doch mal ungewöhnlich in der Bibel, dass jemand dir sagt, hey, bemühe dich mal nicht zu sehr rechtschaffen zu sein und bemühe dich nicht zu sehr um Wissen. Sehr ungewöhnlich. Was will er sagen? Das Ganze geht noch weiter. Schlag aber auch nicht über die Stränge und bleib nicht in der Unwissenheit. Warum willst du vor der Zeit sterben? Halte dich an die gesunde Mitte. Wenn du Gott ernst nimmst, findest du immer den rechten Weg. Die Frage, die ich mir hier gestellt habe, ist, bewege ich mich zwischen Extremen? Oder auf welches Extrem bewege ich mich geradezu? Karin hat es auch schön beschrieben, dieses Hin- und Herschwanken. Ja, zwischen verschiedenen geistlichen Grundmustern, zwischen denen wir hin und her springen wollen. Und Jesus sagt, es gibt einen schmalen Weg, der zu Gott führt. Und wir können links und rechts davon runterfallen. Aber was ist der Mittelweg, der richtig ist? Wir können hin und her fallen zwischen verschiedenen Gottesbildern. Wir können, ich glaube, Gnade kann man nicht überbetonen, aber wir können ein bestimmtes Bild von Gott überbetonen, was wir gerne mit Gnade belegen, nämlich, dass Gott alles okay findet. Dass Gott dieser Papa ist, der auf der Terrasse sitzt, in seinem Schaukelstuhl und die Kinder kommen rein und raus und machen, was sie wollen und der Papa sagt, super Kinder, ich finde euch klasse, macht das und ah, du hast ein bisschen Drogen geraucht, ja, kein Problem, ich hab dich lieb, alles ist gut. So ein Hippie-Papa, der da auf der Terrasse sitzt und irgendwie alles toll findet und mal immer hier einen 50-Euro-Schein rausschiebt und hier einen 50-Euro-Schein rausschiebt und alles mitmacht. Ein Extrem, ein falsches Verständnis von Gnade. Oder das andere Extrem. Dieser Checklisten-Papa, der sagt, okay, 9 von 10, um das nochmal aufzugreifen, hast du erledigt, aber hier fehlt noch was. Was ist los mit dir? Reiß dich zusammen. Und du bist immer in diesem Druck, irgendwie was beweisen zu müssen, was richtig machen zu müssen. Und wir können schwanken zwischen diesen Extremen und selten sind wir total in dem einen Extrem oder total in dem anderen Extrem. Aber frag dich mal, in welche Richtung bewege ich mich gerade? Wenn du die letzten 3 Jahre betrachtest, bewegst du dich vielleicht in das eine Extrem? Driftest du in die eine Richtung? Der Abrieb ist immer da. Die Frage ist, wann fängst du an, Korrekturen vorzunehmen? Oder wie lange brauchst du, um in einem Extrem anzukommen? Nächste Frage. Vers 19. Wissen und Erfahrung helfen einem Menschen ab mehr, als 10 Herrscher einer Stadt ihm helfen können. Aber kein Mensch auf der Erde ist so rechtschaffen, dass er immer richtig handelt und nie einen Fehler macht. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie vertraut es mir, das sündhafte Wesen, die sündhafte Natur der Menschen. Ich bin jemand, der sehr bemüht ist, gerade im Beruflichen zum Beispiel, immer alles richtig zu machen, alles richtig zu planen, zu durchdenken, vorzubereiten, zu organisieren und mir Sachen zu Ende zu denken und so weiter. Und letzte Woche, dort wo ich im Flüchtlingsbereich arbeite, sind da sehr viele engagierte Menschen. Ja? Und die haben auch meistens sehr viel zu tun. Ein Sozialarbeiter ist für 75 bis 90 Menschen zuständig und muss sich in vielen Bereichen um ihr ganzes Leben kümmern, weil sie nicht vertraut sind mit dem Sozialsystem hier und dem Jobcenter da und was dieses Schreiben bedeutet, was wir im Deutschen kaum verstehen. Und ich hatte eine Frage zu einer aufenthaltsrechtlichen Situation mit jemandem, der eine Ausbildung machen will. Und ich bin zu einer Mitarbeiterin gegangen und habe gesagt, du, wie ist denn das jetzt hier? Der hat jetzt hier erste Aufenthaltsgestattung, darf er dieses Praktikum machen. Und sie sagt so ganz spontan zu mir, was du immer für Fragen stellst, Mathis. Und ich war so, oh nein, was habe ich gemacht? Also erstens habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich ständig irgendwelche blöden Fragen stelle. Und dass ich habe mich bemüht, das im Internet genau nachzulesen, aber das Aufenthaltsrecht verändert sich immer wieder und ist gerade neu überarbeitet worden. Ich war unsicher. Darf ich nicht mal eine Frage stellen? Habe ich natürlich auch gleich gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber ich war erstmal total vom Kopf gestoßen. Für einen halben Tag so bin ich durch das Wohnheim gewankt und gedacht, so, was war das denn? Das kann nicht wahr sein. Also, was ist denn hier passiert? Also, wie kann man nur? Und ich muss mich immer wieder darauf zurückbesinnen. Ja, andere sind auch Sünder. Und jemand anders, der unter Stress ist, sagt auch mal was Dummes. Und besonders, wenn er auch Jesus nicht nachfolgt, sollte ich nicht überrascht sein davon. Und auch wenn er Jesus nachfolgt, sollte ich auch nicht überrascht sein davon, dass jemand mal sündigt und was Dummes sagt und was Ungeschicktes sagt. Und wenn ich mir das zu Herzen nehme, dann wiegen viele Fehler von den anderen oder Dinge, die andere sagen oder so, nicht so schwer. Nächste Frage. Vers 21. Versuche nicht, alles mitzubekommen, was die Leute reden. Was hast du davon, wenn du hörst, wie deine Untergebenen über dich schimpfen? Du weißt doch, dass du selbst oft genug über andere geschimpft hast. Nächste Frage. Wie wichtig ist es mir, was andere Menschen über mich sagen oder denken? Und ich sage nicht, dass es unwichtig ist, was andere über mich sagen oder denken. Es sollte auf jeden Fall 3, 4, 5 Menschen in unserem Leben geben, auf deren Meinung wir sehr viel Wert legen und wo wir sehr hellhörig werden, wenn sie uns mal kritisieren. Das sind unsere engsten Freunde. Das sind Menschen, die Gott lieben und denen wir vertrauen. Nichtsdestotrotz gibt es viele andere Menschen, die sich auch Gedanken über unser Leben machen. Oder manchmal haben wir das Gefühl, es gibt unglaublich viele Menschen, die nichts anderes zu tun haben, um sich Gedanken über unser Leben zu machen. Und wir können total paranoid werden, was andere über uns denken. Letztes Beispiel und dann und die anderen Fragen könnt ihr euch selbst stellen. Die auch wiederum letzte Woche auf der Arbeit. Ich arbeite an einem Projekt mit, wo wir Zeitzeugenberichte machen über geflüchtete Menschen aus verschiedensten kulturellen Hintergründen mit einem Filmteam und der Stiftung Berliner Mauer. Und ich hatte eine Mail geschrieben und meine Aufgabe war es, für einen Übersetzer zu sorgen, für bestimmte Termine, das zu organisieren. Und hier brauchten wir einen arabischen Übersetzer und hier einen Farsi-Übersetzer und hier einen tschetschenischen Übersetzer. Und es war ziemlich viel Arbeit, das alles zu machen. Und dann habe ich, bloß um nochmal mich zu vergewissern, eine Mail geschrieben, habe ich richtig verstanden, dass wir für diese Familie am Montag nächste Woche den so und so vielten von 10 bis 16 Uhr der arabische Übersetzer an diesem Ort sein muss. Und dann habe ich einen halben Tag lang keine E-Mails gelesen und danach kamen 5 E-Mails, so nein, hier und da und was. Und ich habe gesagt, was habe ich gemacht? Und dann habe ich wieder nachgeguckt und ich hatte nicht Montag geschrieben, sondern Mittwoch geschrieben. Und Mittwoch ist eine andere Familie und die braucht kein Arabisch, sondern einen Farsi-Übersetzer. Und dann ist dieses helle Durcheinander ausgebrochen und alle waren völlig verwirrt. Und ich dachte so, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Sofort wieder eine Mail geschrieben, okay, wollte nur nochmal richtig stellen, habe einen kleinen Fehler gemacht. Gemeint war nicht Mittwoch, sondern war Montag, 10 bis 16 Uhr. Okay. So, nächsten Morgen kriege ich einen Anruf von meiner Vorgesetzten. Und am Telefon sagt sie, Mathis, was du immer für verwirrende Mails schreibst. Und ich dachte, oh, weißt du, wie viel Arbeit ich hatte, um das alles zu organisieren. Jetzt mache ich einmal ein Wort in einer E-Mail falsch und dann so einen Spruch. Habe ich ihr natürlich gleich gesagt. Habe ich nicht gesagt. Aber nachdem ich aufgedeckt hatte, bin ich auch erstmal wieder rumgelaufen und gesagt, oh mein Gott, das sind Dinge, die alle, der Mathe ist total durchgeknallt, ein schrecklicher Organisator, ein totaler Vollpfosten, der irgendwie die Sachen nicht auf die Reihe bekommt. Was ist hier los? Wie konnte ich sowas machen? Und der einzige Weg daraus war, warum ist es mir so wichtig, was diese Leute über mich denken? Lass sie doch denken, was sie sollen. Salomo sagt, was hättest du davon, wenn du wüsstest, was deine Untergebenen über dich sagen? Ganz zu schweigen von den Mitarbeitern über oder den Leuten über dir. Was hilft es? Alle reden auch mal schlecht über jemand anderen. Und ob ich es weiß oder nicht, interessiert eigentlich, als wenn in China ein Sack Reis rumfällt. Das kann ich nicht beeinflussen. Das macht mich verrückt. Es gibt keinen Grund. Es hilft nicht, paranoid zu sein, wenn ich vor allem Wert darauf lege, was Gott über mich denkt. Die anderen Fragen könnt ihr euch selbst stellen bis zum Ende des Kapitels 7. Ich erwähne sie nur kurz. Mal sehen, was haben wir hier noch gehabt? Ich muss den Text kurz lesen, dass ich weiß, welche Frage ich stellen wollte. Okay, ihr könnt euch die Fragen selbst stellen. Also, sie waren aber gut, sie waren gut. Genau, das eine war, wie sieht mein Leben im Moment aus der Vogelperspektive aus? Das nächste war, welche Rolle spielt Sexualität in meinem Leben? Es wird wieder ganz still, wenn ich sowas sage. Ja, lies es nach. Und eine Frage war noch, wie kann ich Weisheit erwerben? So, ihr könnt euch diese Fragen selbst stellen, das sind herausfordernde Fragen. Und meine Ermutigung an euch ist, lest die Bibel mit dieser Perspektive, immer wieder ein bisschen Wartung zu machen, immer wieder euch zu prüfen, nicht nur irgendwas zu lesen, sondern euch selbst Fragen zu stellen über die verschiedenen Bereiche, die Gott in eurem Leben aufdeckt. Wenn ihr die Bibel lest, lasst uns das regelmäßig machen, dann müsst ihr nicht darauf hoffen, dass irgendeiner euch, weiß nicht, bildlich gesprochen, das Auto kaputt schießt und ihr Neues bekommt, sondern das Auto, was ihr da habt und gerade fahrt, geistlich, wird leider nicht ständig, wird nicht automatisch erneuert, sondern es kann täglich geistlich erneuert werden. Vielen Dank für die Predigt. Jetzt wollen wir noch was Besonderes machen. Und dafür bitte ich Jörg und Anja nach vorne.